SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Heute begrüßt sie Lotte Thaler. Ich unterhalte mich heute mit dem Schriftsteller, Pianisten, Organisten, Hochschullehrer und Italienkenner Hans-Josef Ortheil. Er ist mit vielen Literaturpreisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Thomas-Mann-Preis und dem Elisabeth-Langesser-Literaturpreis. Herr Ortheil, Sie wurden in Köln geboren, Anfang November, Sie sind jetzt 63 Jahre gerade geworden. Sie haben in Mainz gelebt, sind Professor in Hildesheim, haben immer wieder auch in Rom oder in Italien gelebt, haben Ihren Hauptwohnsitz aber hier in Stuttgart. Was hat Sie denn hierher in unser Sendegebiet verschlagen?
Ach, nach Stuttgart bin ich schon vor 30 Jahren privat gekommen. Meine Frau ist Verlegerin und sie hat hier einen Verlag lange Zeit in Stuttgart geleitet, fast ein Vierteljahrhundert. Und für mich war das auch neu. Ich kam damals aus dem Rheinland, also Mainz, Köln hierher und kannte Schwaben überhaupt nicht. Und inzwischen ist es jetzt also eigentlich meine eigentliche Heimat geworden. Und ich fühle mich hier in Stuttgart ganz außerordentlich wohl, muss ich sagen.
Sie sind ja eigentlich eine Doppelbegabung, eine musikalisch-literarische Doppelbegabung. Wann stand denn für Sie fest, dass Sie Schriftsteller werden würden, also nicht Wissenschaftler oder Publizist bleiben, sondern wirklich Schriftsteller?
Eigentlich ganz, ganz spät. Ich habe zunächst also mit 4 Jahren schon mit dem Klavierspielen begonnen und wollte Pianist werden und habe das auch dann ungefähr bis zum 20., 21. Lebensjahr fortgesetzt, diese musikalische Ausbildung als Pianist. Und zwar ganz zentral. Das heißt, ich habe alles andere eigentlich nach hinten gestellt. Ich habe auch in der Schule wenig Dinge sonst in den Vordergrund geschoben, sondern mich eigentlich vor allem für die Musik interessiert. Und hatte immer das Gefühl, das wird irgendwie gelingen und das geht immer so weiter. Dann kamen in den frühen 20er Jahren meines Lebens starke Sehnenscheidenentzündungen hinzu, die durch eine Umstellung in der Klaviertechnik wohl ausgelöst worden waren, die ich damals durch einen neuen Klavierlehrer erlebt hatte. Und dann musste ich diese gesamte Karriere und diesen gesamten Traum aufgeben und habe dann erst lange Zeit nicht gewusst, wie ich überhaupt weitermache. Also ich habe eine richtige Krisenzeit dann erlebt und mich nicht richtig orientieren können, weil es gar nichts gab, wo ich mich jetzt wirklich so leidenschaftlich hingezogen fühlte wie zur Musik. Und dann ist erst sehr langsam und durch den Rat von älteren Lehrern, die ich kannte und die mit mir gesprochen haben und durch den Rat von Freunden, erst so der Entschluss gewachsen, überhaupt mal mit einem Studium anzufangen. Und das war dann Musik natürlich in der Theorie und Literatur. Und aus diesem Konglomerat ist dann so ganz langsam der Entschluss auch entstanden, etwas zu veröffentlichen. Das war aber nie irgendwie projektiert. Andererseits hatte ich seit dem 7., 8. Lebensjahr ununterbrochen geschrieben, also notiert und geschrieben, aber nicht um zu veröffentlichen, sondern um einfach das festzuhalten, was ich gesehen hatte, was ich beobachtet hatte. Also ich habe unendlich viel Tagebuch und Notizbuch geführt und das hatte ich zur Verfügung, dieses ganze Material. Und habe dann quasi mit neuem Blick auf dieses Material geschaut und gedacht, das ist vielleicht gar nicht so uninteressant und eine Grundlage für jetzt Übungen einmal auch erzählerisch zu beginnen und etwas erzählerisch zu versuchen. Aber selbst als ich das dann gemacht habe und selbst als das erste Buch erschienen ist, Fermer war das, 1979, der erste Roman, war ich mir gar nicht so sicher, ob das so weitergehen würde. Also das hing immer alles so etwas in der Luft, weil ich mir noch nicht sicher war, ob mich das genauso befriedigen würde wie das Musikalische auch.
Thank you. Sie haben ja jetzt ein Buch herausgegeben, die Berlin-Reise. Das sind Aufzeichnungen, die Sie als 12-Jähriger, 13-Jähriger gemacht haben. Das ist doch Literatur. Also man staunt ja, welche Beobachtungsgabe Sie als Kind oder Heranwachsender da schon hatten und welches stilistische Bewusstsein. Also da war ja schon sehr, sehr viel da.
Da ist es eine sonderbare Geschichte gewesen. Ich habe lange Zeit, also durch familiäre Umstände bedingt, nicht gesprochen. Also zwischen dem 3. und dem 7. Lebensjahr war das eine sehr schwierige Zeit, auch für meine Eltern. Und als ich dann in die Schule kam, wurde es noch viel schlimmer, weil ich einfach mich nicht artikulieren konnte und vieles vom Unterricht nicht mitbekam. Und als es dann doch möglich war und ich endlich langsam anfing, mich zu artikulieren, sehr mühsam, begannen meine Eltern mir regelrecht einen Schreibunterricht zu erteilen, weil in der Schule konnte man sich so um ein einziges Kind nicht kümmern. Das waren auch die späten 50er Jahre, da hat man sich nicht so dem einzelnen Fall gewidmet. Die Eltern wollten aber unbedingt, dass ich sozusagen Fortschritte mache in der Sprache und im Schreiben. Und so bekam ich also einen ganz kontinuierlichen Schreibunterricht, der aber völlig improvisiert war. Es gab ja keine Lehrbücher dafür oder gar keine Ideen. Nein, der war also so aus dem Tag heraus improvisiert. Wenn man irgendwo unterwegs war, dann wurde ich am Abend gebeten, das aufzuschreiben, was ich gesehen hatte. Oder ich bekam einen Titel, also ein Thema, und sollte darüber kurz nachdenken. Ja, nicht länger als 20, 30 Minuten und das aufschreiben. Und das wurde dann immer korrigiert, besprochen. Und sehr kritisch besprochen, und dann musste ich wieder von vorne. Und das waren fast tägliche Übungen, und ich habe mir jetzt im Nachhinein gedacht, das war einfach ein fantastischer Kreativschreibenunterricht, den ich da ohne bestimmte Absichten meiner Eltern, ohne diese Zielsetzung doch hatte. Und es war ein sehr kluger und lockerer und sehr vitaler Unterricht. Also es hat mich überhaupt nicht überanstrengt, sondern mir eine unendliche Freude gemacht. Hing sehr stark mit meinem Vater zusammen, der mir immer sagte, wir brauchen jetzt keine langweiligen Geschichten. Also jetzt erzähl nicht, du bist von A nach B nach C gegangen und hast dich über diesen Weg gefreut, sondern erzähl es interessant, dass ich gerne zuhöre. Also er wollte es pointiert haben. Und ich glaube vor allem im Blick auf diesen ersten Leser, habe ich begonnen zu schreiben. Und das merkt man den Aufzeichnungen jetzt in dem Buch Die Berlin-Reise sehr genau an. Eigentlich schildere ich eine Reise mit meinem Vater nach Berlin im Jahr 1964. Und eigentlich ist dieser Text wirklich für genau diesen einen Leser, den Vater, geschrieben, der gerne dieses pointierte und etwas vitale, frische Erzählen hatte und nicht die bloße Wiedergabe von Dingen, die nun jeder mal auch gesehen hatte. Er wollte es anders. Er sagte zu mir immer, erzähl es chinesisch. Das war unsere Formel dafür, erzähl es anders, als man es normalerweise tut. Erzähl es wilder und aufmerksamer und neuer und so, dass ich gerne zuhöre.
Bevor Sie zu schreiben begannen oder einen Schreibunterricht bekamen, hatten Sie schon Klavierunterricht.
Ja.
Den bekamen Sie mit 4 Jahren.
Ab 4 Jahren.
Und Sie beschreiben in Ihrem Buch Die Erfindung des Lebens, was für ein Instrument Sie da hatten. Das Instrument Ihres Onkels, der Priester war.
Ja.
Von der Firma Seiler.
Genau.
Gibt es dieses Instrument
noch? Natürlich, ich spiele heute immer noch am Seiler-Instrument. Ja. Das war ein sehr schönes Klavier und es war natürlich eine Kompensation für das Nichtsprechen. Ich sprach nicht und das Klavier war natürlich jetzt das erste große Ausdrucksmedium. Und ich bekam zunächst von meiner Mutter Unterricht, die übrigens recht gut Klavier spielte. Und dann später von sehr guten Klavierlehrern in der Kölner Umgebung. Und übrigens ein sehr merkwürdiger und deswegen sehr guter Klavierunterricht. Es war ein Klavierlehrer, der nicht nur die Stücke mit mir spielte und einübte, sogar die Technik eigentlich eher vernachlässigte. Er machte vielmehr was ganz anderes. Er nahm die Stücke auch mit mir auseinander. Ja, also er brachte mir ihren Aufbau bei, ihre Struktur. Warum macht die linke Hand unten so wenig, ja, in diesem oder jenem Stück? Und dann mussten wir versuchen, die linke Hand ein bisschen aufzupolieren und ein paar Töne mehr hineinzufügen in das Stück, selbst wenn es sich um große Komponisten handelte. Also der war respektlos, auch gegenüber großer musikalischer Literatur. Und er war ein hervorragender Analytiker. Ja, er hat also später auch viele Bücher geschrieben und von der alten bis zur neuen Musik analysiert. Das war Erich Vorneberg, der ein großer Musikpädagoge.
Der auch ein Buch über Alban Berg geschrieben
hat. Über Alban Berg, über Mussorgsky, also sehr kluge Sachen, ja.
Wissen Sie denn noch, was Sie als erstes Musikstück, Klavierstück gespielt haben?
Nein, ich kann mich nur erinnern, dass es natürlich mit den klassischen Technikübungen losging, mit den Czerny-Übungen, ja, die man immer an den Anfang dieser Klavierstunden setzte und die so immer aussahen, dass ich allein am Klavier saß und mein Lehrer durch den Raum ging und an anderes dachte und nur so nebenher hörte. Das war so eine Geräuschkulisse, mit der man so die Finger warm machte. Und die ersten Stücke, auf die ich dann so richtig aufmerksam geworden bin, das ist ja vielleicht Ihre Frage, waren zweifelsohne Mozart-Stücke. Also Mozart war wohl der Komponist, dessen Stücke ich am ersten so individuell als Kind erkannt habe. Das lag bestimmt daran, dass sie gerade für das Kind etwas enorm Helles hatten und dich durch diese Helligkeit und diese Zugewandtheit eigentlich zu den Menschen und zu den Dingen besonders heraushoben. Also es war, glaube ich, vom ersten Moment an eine große Liebe zu diesen Mozart-Stücken da, weil sie so etwas Befreites und nicht nur der Musik Dienendes hatten. Sie hatten ein zweites Moment, sie gingen über Musik hinaus. Nicht? Das merkte ich irgendwie, weil es gibt ja auch viel Banales in der Musik, also das einfach geschrieben worden ist, um Leute an Instrumente zu fesseln oder ihnen das Üben zu ermöglichen oder ihnen die Freude langsam an der Musik aufzubauen. Also es gibt auch unter klassischen Musik unendlich viel sehr Einfaches. Aber Mozart war immer für mich ganz anders. Also diese zweite Komponente, das sich von der Musik, vom bloßen Musikmachen Befreiendes und darüber hinaus so hinaussprechendes und dann auch im Hintergrund immer oft, sehr oft in vielen Stücken etwas Glückliches.
Etwas, was Sie vielleicht nicht so waren auch
als Kind. Ja, also wonach ich mich immer sehr gesehnt habe, also auch diese Befreiung von diesen Momenten der Schwere, ja, also irdische Schwere oder Nachdenklichkeit, Grübeln, ja, es war ja eine total ungrüblerische Musik. Es war ja eine, die voranging und so etwas Voranschreitendes, Helles und Warmes hatte. Und das hat mir, glaube ich, als erstes sehr, sehr gefallen. Gerade Mozart habe ich, glaube ich, sofort immer erkennen können auch, ja, im Gestus.
Sie schreiben ja auch von einem Stück, nämlich einem ganz frühen Mozart-Stück, der Sonate für Violine und Klavier oder Klavier und Violine in D-Dur, Köchelverzeichnis 7. Da war Mozart selber 7 Jahre, als er das komponiert hatte. Und wenn ich sie richtig gelesen, verstanden habe, dann war diese Sonate oder vor allem auch der erste Satz so eine Art musikalisches Urerlebnis für Sie.
Ja, auf diesen ersten Satz trifft das eigentlich sehr gut zu, was ich eben gesagt habe. Hinzu kam, dass ich ja lange Zeit erst nur allein am Flügel saß oder am Klavier saß, immer hin und her. Und das Klavier ist auch natürlich ein sehr autistisches Instrument. Ja, also ich habe später viele Freunde gehabt unter den Pianisten Und die Pianisten sind bestimmte musikalische Charaktere. Ja, sie sind ganz anders als die Geiger oder die Bratscher oder die Cellisten. Sowieso sind Orchestermusiker völlig anders als Pianisten. Pianisten haben immer diesen starken Zug, natürlich auch bedingt durch das Alleinspielen, zum einsamen Üben und zum etwas kauzigen und verdrehten und in sich versunkenen. Auch die großen Männer, die ich dann alle sah, damals waren es ja fast nur Männer, ja, das war ja auch seltsam, man sah immer nur diese schwarz gekleideten älteren Herren, die da auf das Parkett segelten. Wo kamen die eigentlich her? Ja, also was machten die sonst? Ja, wahrscheinlich, ich habe mir das oft lange vorgestellt, ich kann mir also Claudio Arrau gar nicht beim Mittagessen vorstellen oder Svatoslav Richter, den ich noch gesehen habe, das war priesterlich. Ja. Das waren schwarze, gekleidete, unglaublich ernste Herren, die schon auf die Bühne kamen, als wäre das Publikum eine Beleidigung. Ja. Als dürfe man sich dem gar nicht stellen. Ja. Also das eigentlich wollten sie allein sein. Ja. Und leider mussten sie auftreten, um sich zu zeigen. Aber zwischen der Bühne und dem Publikum war immer so eine Art Wand. Da vorne sitzt der einsame Mann mit seiner ungeheuer reflektierten Art, ja, und seinem ungeheuren Tiefsinn. Und vergrübelt beugt er sich jetzt über die Tasten und schlägt das Schwerste an, was es überhaupt nur gibt. Und unten, das ist peinlich, ja, die Zuhörer, die kommen nie in die Weihe dieses herrlichen Erlebnisses. Und dieses Gefühl hat sich mir sehr stark in den 50er und 60er Jahren vermittelt, dass das eigentlich Religion war, nicht das Sitzen am Klavier. Und dass da eigentlich als etwas Zweites gar nicht sein durfte. Und deswegen habe ich auch lange Zeit überhaupt keine Kammermusik und auch später sehr wenig Kammermusik gemacht, weil das war ja schon der Übertritt, nicht? Also zur Profanität. Noch einen zweiten daneben sich. Das erste, was ich mit jemand anderem gespielt habe, war diese Klaviersonate Köchel 7. Mit einer Violine. Und das war seltsamerweise eine ältere Dame, die das mit mir spielte. Also das passte vom Alter schon her gar nicht, sodass ich dachte, na, das ist jetzt mal nur so ein kleiner Schock, den ich hier abkriegen soll. Aber ich muss mich nicht darauf vorbereiten, eine Kammermusikkarriere zu machen.
Mit Mozart haben Sie sich dann auch später literarisch viel beschäftigt im Roman Die Nacht des Don Juan von 2000 mit Mozart im Inneren seiner Sprachen, schon früher 1982 und vor allem in dem Hörtagebuch, wie ich das nenne, das Glück der Musik vom Vergnügen Mozart zu hören aus dem Mozart-Jahr 2006 zum 250. Geburtstag. Sie haben für dieses Hörtagebuch ein Jahr lang jeden Tag Mozart gehört und zwar an den allerverschiedensten Orten, also unterwegs auf Reisen, im geschlossenen Raum, sehr viel im Garten, im Kaffeehaus, in der Eisenbahn, wo auch immer, auf der Gondel in Venedig zum Beispiel, ja. Und Sie haben immer Mozart auch in Beziehung gebracht zur Landschaft oder zu dem, was Sie auch wahrnehmen, im Kaffeehaus zum Beispiel. Mhm. Was meinen Sie denn, kann man Mozart wirklich überall hören? Passt er eigentlich immer?
Ja, aber eben nicht jedes Stück. Das war eigentlich das Experiment, sozusagen vom Ort auszugehen, von der Raumwahrnehmung auszugehen und sich dann vorzustellen, in dieser Raumwahrnehmung, welche Stücke nehmen Kontakt jetzt zu dem Raum, in dem ich gerade sitze, auf. Also es ist völlig unsinnig, sich in eine Gondel zu setzen, in Venedig durch einen dieser stillen Kanäle zu fahren. Die sind wirklich extrem still, wenn man die richtigen Kanäle fährt. Die Gondel macht selbst fast kein Geräusch. Sie ist ja kein Ruderboot, nicht, sondern sie ist etwas ganz anderes. Sie ist eigentlich so ein Flaum, der so nur auf dem Wasser liegt und dann so dahin treibt. Ja. Man hört wirklich nichts und man sieht unendlich verzögert, wie in Zeitlupe, die Umgebung an sich vorbeigleiten. Und das ist selbst wieder eigentlich eine musikalische Bewegung, also eine sehr verlangsamte, gleitende, vorwärtsziehende Bewegung. Und sich nun in eine solche Gondel zu setzen und eine Arie aus der Zauberflöte zu hören, wäre also brutal. Ja, das würde das alles vernichten. Sondern jetzt habe ich dann gesucht, wo gibt es denn eine Entsprechung, ja, zu dieser gleitenden, ruhigen Bewegung, die die Gondel in diesem absolut stillen Raum macht. Und dann kommt man auf Stücke und auf Ideen, die das in idealer Weise ergänzen.
Thank you.
daraus ist später bei mir eigentlich der Gedanke entstanden, ich habe ihn nie realisieren können, weil es zu teuer ist und ich auch nicht die richtigen Kontakte habe, Raumbilder aufzunehmen, also im Film Raumbilder aufzunehmen und die mit den mir richtig erscheinenden, zu den Räumen passenden Musiken zu präsentieren. Ja, also ich würde gerne Filme machen, in denen ohne Handlung, ohne Figuren und so all diesen Ballast, sondern ich würde gerne Filme machen mit Räumen, städtischen Naturräumen, in denen ich diese Räume sehr still zeige, nicht durch dauernde Schnitte bewegt, sondern sehr ruhige Bilder zeige und diese Bilder konfrontiere mit einer Musik, die für mich genau diese Räume noch einmal vertieft und intensiviert. Und diese Fragestellung ist schon die des Buches »Das Glück der Musik«, also nach Räumen zu suchen, die eine bestimmte Antwort in Mozarts Musik, in bestimmten Stücken von Mozart finden.
Sie berichten zum Beispiel auch von einer Radtour, die Sie mit Ihren Kindern unternommen haben, ich glaube an der Mosel oder am Rhein. Und da hörten Sie das Klaviertrio in G-Dur, Köchelverzeichnis 496. Dieses Trio hat einen Finalsatz, einen Variationensatz und da sind Sie auf ein besonderes Geheimnis gestoßen, was Ihnen dann sehr, sehr, sehr lange im Kopf herumging. Wir hören mal die Stelle. Ist Ihnen etwas als sehr geheimnisvoll erschienen?
Ja, also ich war damals mit meinem Sohn unterwegs da am Rhein und wir haben dann Parallelen entdeckt zu der Verbindung, die Mozart selbst zu seinem Vater und derselben Umgebung hatte, in der wir uns gerade befanden auf seinen Reisen. Also es gab sozusagen eine Spiegelung. Ich erlebte, während ich da durchfuhr, den Raum wieder, in dem Mozart selbst gelebt hatte und den er selbst durchfahren war, von dem er selbst berichtet hatte. Also es gibt so seine interne Spiegelung, sodass ich mir fast vorstellte, also sind wieder Vater und Sohn parallel unterwegs.
Ja. Das ist ja für Sie ein wichtiges Thema gewesen, die Reisen Mozarts mit der Familie.
Ja.
Mit dem Vater vor allem?
Ja, also in Mozart im Innern seiner Sprachen, der ganze Akzent des Buches liegt eigentlich auf der Vater-Sohn-Geschichte. Auch ausgelöst eben dadurch, dass ich auch eine sehr starke Vater-Sohn-Geschichte hatte. Also mit meinem Vater sehr viel erlebt hatte und mit ihm auch unendlich viel auf Reisen unterwegs war. Und ich immer dann beobachtet hatte, das ist ja auch eine seltsame Parallele einfach, dass eben Mozart auch immer mit dem Vater unterwegs war. Der Vater war dann der Organisator der Reisen, der alles ungeheuer genau plante. Und ähnlich war es bei mir auch. Also wir fuhren zusammen und mein Vater hatte diese Lust auch an den Planungen, an Dingen vorzubereiten, sich vorzustellen, was würden wir in einer Stadt machen. Das blieb immer nie so im Wagen, sondern das wurde immer entworfen wie ein Projekt, ja.
Sie sind mit Ihrem Vater auch schon als Kind nach Salzburg gefahren, zu den Salzburger Festspielen.
Ja.
Und wir haben hier einen Mitschnitt aus dem Jahr 1959 vom 25. August. Den hören wir jetzt mal, eine Mozart-Sonate. Thank you.
Ich hatte damals 59, war einer der ersten Aufenthalte in Salzburg, das Glück, also Glenn Gould zum ersten Mal zu hören. Das war natürlich genau der Gegensatz zu den großen Klaviertitanen, die ich bisher kannte. Das war jetzt nicht der düstere, schwere, etwas ältere Mann, der in Tiefsinn versunken dem Flügel schwere Klänge entlockt, sondern das war ein unglaublich vitaler, ganz junger Flegel, ja, eigentlich, denn er saß völlig flegelhaft da vorne am Flügel. Er hatte auf dem Klavierhocker sich noch so einige Sofakissen herangeschafft, auf denen er dann saß. Man begriff gar nicht, warum denn nochmal Sofakissen, aber alles an ihm war eigentümlich. Die Haare waren völlig aufgelöst und nicht richtig gekämmt. Der Anzug saß nicht, dieses Sofakissen. Also es war wie so jemand, der eigentlich aus der nächsten Bude um die Ecke kommt, in der er seit 30 Jahren nichts anderes getan hat, als Klavier zu spielen. Und der ewig jung geblieben ist und der jetzt was völlig anderes macht. Kümmerte sich auch um nichts, verbeugte sich vielleicht einmal, dann war er wieder weg von der Bühne, es interessierte ihn alles nicht. Es war unglaublich beeindruckend, weil ich jetzt diesen anderen Typus von Pianisten kennenlernte, also jemanden, der die Stücke nicht zelebrierte, sondern der ihnen zuhörte. Ja? Also das ist was ganz anderes, die Stücke zu zelebrieren, dann ist man mit ihnen eigentlich fertig und man spielt sie nochmal so, wie man sie in der Endversion im Ohr oder in der Konzeption hat. Aber Gould spielte so, dass er im Moment des Spiels sich hörte. Ja? Das merkte man auch, weil er sehr tief saß und quasi mit dem Kopf über dem geöffneten Flügel saß und in den Flügel hineinhorchte. Und dann das tat, was man eben in der Aufnahme auch gehört hat, leise zu sprechen begann. Also er murmelte, während er spielte, etwas vor sich hin, aber nicht einen Text, sondern er sprach eigentlich mit dem Instrument und mit dem Klang, den er gerade erzeugte. Und das war etwas vollkommen Neues, denn es war praktisch eine Form, die Musik, die man aktuell, gerade im Moment hört, noch einmal zu durchleuchten und zu analysieren. Und dadurch hörte man auch plötzlich Dinge, die man vorher eben nicht gehört hatte. Wie gerade in der Aufnahme hört man zum Beispiel sehr gut die völlig ausgefeilte Darbietung etwa der linken Hand, die nun auch mal ganz gleichberechtigt zur Rechten mit der Stimmführung hervortritt. Das Stück wird richtig auseinandergenommen und analysiert und man sitzt hellwach da und verfolgt genau die kompositorische Praxis. Man bekommt eine Komposition zerlegt. Und das war unglaublich neu und ich habe es auch sofort adaptiert. Ich kam dann in den Vorneberg-Unterricht wieder zurück und hatte mir jetzt vorgenommen, genauso zu spielen und hatte auch ein Mozartstück, das war die D-Dur-Sonate, an der ich das exerzieren wollte und ich begann zu spielen und mein Lehrer Vorneberg sagte, mit diesen Faxen fangen wir erst gar nicht an. Und da hatte ich das Glenn Gould-Nachahmeverbot.
Aber eigentlich wären Sie gerne ein kleiner Glenn Gould geworden.
Ja, man sah ja, wie gesagt, auch nie so diesen Typus des jungen Epheben, er war ein sehr schöner Mann, ein sehr schöner junger Mann, das machte ja auch mal Eindruck. Ne? Ältere Männer imponieren einem natürlich per se, aber jüngere, etwas Ephebenartigere imponieren jungen Männern ja nun auch mal. Sowas muss man ja auch mal zu sehen kriegen. Und diese Frische, die er vermittelte, ich hatte direkt das Gefühl, der ist gar nicht in Europa groß geworden, das kann ja nicht sein. Der ist nicht durch europäische Schulen gegangen. Und das war ja auch so, da irgendwo einsam in Kanada sehen, hat er sich das ausgedacht. Und so jemand macht auf einen jungen Menschen natürlich einen strahlenden Eindruck. Und das wollte ich immer. Ich habe auch dann auch zu Hause, ehrlich gesagt, immer weiter versucht, nebenher bestimmte Stücke in diesem, man kann ja nicht alles in dieser Weise spielen, aber bestimmte Stücke so zu spielen, hat zum Beispiel Bach so zu spielen und habe mir dann sofort Bach-Aufnahmen auch von ihm besorgt. Und mit riesiger Freude unendlich oft das wohltemperierte Klavier in beiden Bänden mit Glenn Gould gehört. Ja.
Haben Sie ihn dann nochmal live erlebt?
Nein, ich habe ihn nie wieder live erlebt. Er ist ja nicht sehr häufig aufgetreten und hörte dann auch auf mit öffentlichen Auftritten. Aber ich bin sehr oft in Salzburg gewesen und das war doch sehr wichtig. Also das war für mich als jungen Menschen, natürlich als kleines Kind, war das ja das große Fest der Musik. Ja, ich habe ja nicht so sehr den Rahmen gesehen, den man damals so in Salzburg sehen konnte mit der Präsentation der Roben oder der öffentlichen Auftritte. Das kriegt man als Kind nicht so mit, da schaut man ja nicht so hin, sondern das war eher Dauermusik von der schönsten Art in wunderbaren Sälen und in einer Stadt, in der alles nur noch Musik zu sein schien. und die völlig unter dem Mozart-Bann stand, also in den 50ern und 60ern natürlich. Und die ganze Stadt war ein einziges Mozart-Erlebnis. Da waren die Wohnungen und da war der Geburtsort und das war herrlich. Ja.
Und Sie sagen Salzburg, obwohl Sie ja im Sommer dort waren, sagen Sie, Salzburg ist eigentlich eine Winterstadt, weil sie doch dunkel ist.
Ja. Ist eine dunkle Stadt, ja. Also diese Straßenverhältnisse sind ja so, dass man immer glaubt, auch noch so halb durch Gassen zu gehen, die noch schon fast etwas venezianisch Enges haben. Und ich habe Salzburg eben auch im Winter sehr gern. Ja, also das, wenn dieser Schnee in der Umgebung liegt und man dann immer wieder von diesen Schneeumgebungen in der Höhe runterkommt nach Salzburg, das hat etwas unglaublich Trauliches und sehr Schönes. Und dieses Stadtpanorama ist ja noch fast vollständig erhalten. Und das macht mir heute noch ganz große Freude, im Winter immer wieder nach Salzburg zu fahren.
Sie waren also auf Salzburg sozusagen abonniert im Sommer?
Ja.
Schon von klein an?
Ja.
Waren Sie denn auch mal in Bayreuth mit Ihrem Vater?
Nein, ich bin mein ganzes Leben nicht in Bayreuth gewesen. Das hat zu tun, Bayreuth war jetzt Oper. Ich hatte gar nichts mit der Oper zu tun. Ja, also ich war ja Pianist und Pianisten hassen Opern. Also da sind lauter Instrumente in der Präsentation, die mit dem Klavier nichts zu tun haben. Oper ist lang und umständlich und erzählt schrecklich danebengehende Geschichten. Also so war meine Kinderversion. Ich mochte Opern überhaupt nicht. Mich hätte man in die Oper zerren müssen. Und dann erst recht in Wagner. Also das war das Allerletzte, was ich mir angetan hätte. Das hat sich später sehr, sehr gewandelt. Ich habe dann später so mit 18, 19 unendlich viel Wagner gehört. Ja, das war eine unglaubliche Liebe. Hatte damit zu tun, dass ich bei einer Prüfung auch Wagner singen musste. Also man musste dann auch mal als Pianist ein Stück singen, mit Stimme auftreten. Ich hatte gar keine, aber ich habe mich dann sehr bemüht, Wagner zu singen. Und ich hatte ein absolutes Lieblingsstück. Das war aus der Walküre, Winterstürme wichen dem Wonnemond. In milden Lüften leuchtet der Lenz. Das war ja auch leicht zu merken, sprachlich nicht so anspruchsvoll. Und dieses Stück habe ich dann bis zum geht nicht mehr einstudiert. Und dann auch mit Ach und Krach in einer Prüfung ordentlich gesungen. Aber ich war dann so von diesem Stück und der Walküre und dieser Stelle begeistert, dass ich es dann immer wieder gesungen habe. Zum Beispiel, als damals lebte ich in Mainz, in der Mainzer Altstadt, in den Altstadtnächten draußen auf der Straße. Wenn ich 2 oder 3 Gläser Wein getrunken hatte, war ich bereit, loszulegen. Und dann gab es oft einen Verkehrsstau in der Mainzer Altstadt, weil das Stück ja zu Ende gesungen werden musste und nicht irgendwelche Wagen dann vorfahren durften. Und dann waren auch viele Leute unendlich begeistert. Also ich weiß noch heute, dass ich bin vor kurzem noch in Mainz gewesen, in derselben Gegend, in der Altstadtgegend, da habe ich wieder Freunde getroffen, die sagten, also jetzt musst du aber heute Abend singen wir. Und ich sage, inzwischen habe ich überhaupt keine Stimme mehr. Aber die erinnerten sich noch sehr gut an diese Wagnerschen Auftritte.
Schade, dass wir davon keinen Mitschnitt haben.
Ja, es gibt Mitschnitte, aber die kann ich jetzt nicht hier zum Besten geben.
Aber wir haben eine Aufnahme mit Klaus Florian Vogt. Ja, ein schöner Tenor.
Schöner Klaus. Tenor.
Ja, das waren Sie also auch.
Ja, also wir sind es zeitweise und dann ging eine starke Wagner-Begeisterung mit mir durch, vor allem für den Ring und dann natürlich ganz zentral für die Meistersinger. Also ich halte inzwischen die Meistersinger für die schönste Wagner-Oper und die hat mir immer auch am meisten Spaß gemacht. Vielleicht hatte es auch mit dem Literarischen zu tun. Es ist ja eigentlich eine Oper, in der es ums Schreiben geht, also um die Verbindung von Schreiben, Gesang und Musik geht, also um den richtigen Ton zu treffen. Und es kommen ja mehrere Male diese Übungen vor. Wie mache ich aus Text eine schöne Musik, also man würde heute sagen, einen guten Song. Das übt ja Hans Sachs mit Stolzing mehrmals. Also er gibt eigentlich Kreativschreibenunterricht dem jungen Stolzing. Und schon allein vom Thematischen hat mir das sehr gefallen, aber auch von der merkwürdigen Verträumtheit, die manchmal in den sachsischen Monologen liegt. Und vieles daran hat mir immer wieder gefallen. Ich habe sie in sehr vielen Versionen gehört.
Was duftet doch der Flieder so mild, so stark und voll?
Aber ich habe es eben, wie gesagt, nie geschafft, nach Bayreuth zu fahren. Ich habe immer die Vorbehalte gehabt, also lange dann in einem Opernhaus zu sitzen und dem zuzuhören. Und hatte immer das Gefühl, ich muss auch zwischendurch mal aufstehen können und mal das in den Raum verlassen. Und ich höre es dann doch lieber zu Hause. Aber es ist ganz klar, ich werde natürlich irgendwann mal hinfahren und mir das doch mal antun.
Über eine andere Kindheitserinnerung, die habe ich jetzt in Ihrem Buch Die Berlinreise gelesen. Das ist ein Konzert, was Sie mit Ihrem Vater besucht haben. Da hat Elisabeth Schwarzkopf die vier letzten Lieder gesungen mit Herbert von Karajan am Pult.
Ja.
Da kann man Sie natürlich genauso drum beneiden wie um das Konzert von Glenn Gould. Und das haben Sie noch im Kopf wahrscheinlich.
Ja, sehr gut. Das war also eben 1964 in Berlin. Man muss ja jetzt sagen, die Berliner Philharmonie, dieses herrliche Gebäude von Scharoun, war gerade eröffnet. Und es war eine der ersten Konzerte, die es dort dann gab, das ich hörte. Und ich kannte natürlich Karajan von Aufnahmen her, von Schallplattenaufnahmen her sehr gut. Und auch Karajan war wieder, wie Glenn Gould, eigentlich einer vom üblichen Gestus von Musikern abweichender Typ. Nicht? Karajan war flott, unendlich modern und unendlich Technik zugewandt. Und es ist seltsam, in diesen Aufzeichnungen der Berlinreise schreibe ich dann auch, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er gut fliegen könne. Was ich gar nicht wusste, war, dass er wirklich den Flugschein hatte, dass er also wirklich ein guter, hervorragender Flieger war oder dass er schnelle Autos liebte oder dass er sich natürlich nicht im Ruderboot über einen See bewegte, sondern im schnellsten Motorboot, dass er sich angeln konnte. Das witterte ich an ihm, dieses moderne, schnelle, sportive, verbunden mit einer absoluten Perfektionslust, also an der Techniklust auch jetzt, die Musik also mit Technik so zu verbinden, dass der absolut perfekte Klang entsteht. Und das war das, was ich hörte dann auch in der Berliner Philharmonie, als ich ihn zum ersten Mal dann sozusagen live sah und dann mit den vier letzten Liedern von Richard Strauss, die Elisabeth Schwarzkopf dann sang. Und da muss man sich vorstellen, für einen Jungen dieses Alters, der kommt in einen Konzertraum, wie er ihn noch nie gesehen hat. Ja, also man saß sonst immer in den Logen oder in dem Parkett in der so und so vielen Reihe und alles war so hierarchisch geordnet nach Preislisten. Und nun plötzlich saß man in einem ganz offenen, weiten Raum, zeltartig. Ja, und das hat mir immer sehr imponiert und eingeleuchtet, dass die Bühne nicht der Abschluss des Saals sein muss, sondern dass die Bühne den Zuhörenden das Gefühl vermitteln muss, in der Mitte zu sein, sodass man sich um sie herum gruppiert und möglichst auch noch ganz um sie herum. Also in der Form des Amphitheaters würde mir das noch besser gefallen. Aber da sah ich plötzlich und hörte ich plötzlich, dass Musik dann jetzt in so einem offenen Raum ganz anders wirkt als in diesen geschlossenen klassischen Opernhäusern oder Konzertsälen. Das war revolutionär. Und später habe ich das natürlich in Köln sehr schön wiedergefunden. Die Kölner Philharmonie gefällt mir unendlich und ich fahre heute noch immer recht oft von Stuttgart, manchmal nachmittags nach Köln, um am Abend in der Kölner Philharmonie zu sitzen, weil ich das doch eine der schönsten Konzertsäle finde, die man hören kann. Übrigens, starke Erfahrungen in dieser Hinsicht machte ich dann auch so als 13-, 14-Jähriger in London. Als ich die großen Konzertsäle in London sah, die mir absolut gefielen und auch die Art, wie die Briten Musik hörten. Ja. Das wollte ich auch nach Deutschland übertragen. Die kamen, das war für mich völlig neu, die kamen also nicht in ihren guten Anzügen da in die Konzertsäle, sondern in ihren Werktagsklamotten, die sie gerade vom Büro mitbrachten. Manche mit Mänteln auf den Knien setzten sich hin, hörten begeistert zu und gingen pfeifend wieder raus, um das nächste Bier zu trinken. Ja, also das war, was erlebte ich auch so als junger Mann, etwas völlig Neues, nämlich dass das Konzert jetzt nicht eine Veranstaltung war wie eine Beerdigung, wo man also hingeht und dann hört und hinterher mit hängenden Lidern irgendwie noch einen Cognac kippt oder ein Glas Sekt trinkt, sondern das Konzert gehört aber eine Steigerung der Lebensverhältnisse, nicht? Nicht eine Zelebration von Traurigkeit, sondern es war eine Steigerung der Lebensverhältnisse. Man geht hinein, man hört sich das an, man kommt freudig mit der Gesellschaft wieder raus und man geht dann aber wieder in den Alltag zurück und bleibt nicht sozusagen in der Festlichkeit stehen. Man erstarrt nicht. Das hatte ich in London auch kennengelernt und auch da gab es diese herrlichen Konzertsäle, die eben diese Amphitheaterkonstruktion hatten, Royal Albert Hall, und das sah ich dann in Deutschland wieder in Räumen wie der Berliner Philharmonie oder der Kölner Philharmonie. Also die hatten für mich etwas Britisches da.
Sie hören die Sendung Zur Person in SWR 2, heute mit dem Schriftsteller und Pianisten Hans-Josef Ortheil. Sie sind sehr viel in Konzerte gegangen, wo immer Sie waren.
Ja, ich bin aber eben doch sehr stark konzentriert auf das Klavier. Ich habe mir fast immer nur Pianistenauftritte angesehen, unendlich viele. Und das lag natürlich von meinem eigenen Üben her sehr nahe. Ich wollte aber auch sehen, wie große Pianisten die Bühne behandeln, wie sie sich dem Flügel nähern, wie dieses ganze auratische Ereignis immer jeweils geschieht. Und das ist sehr anders. Also bei jedem Pianisten hat eine eigene Weise mit diesem schwierigen Weg, also von der Garderobe über die Bühne bis zum Flügel zu gehen und hinterher wieder zurückzufinden. Ja, das sind ja eigentlich nur 20 Meter. Aber für viele sind das Kilometer.
Wie war es denn für Sie selber? Denn Sie sind ja auch aufgetreten.
Ja. Ach, das ist viel einfacher gewesen, als ich dachte. Ich habe zum Beispiel nie Angst gehabt oder ich war nie nervös.
Kein Lampenfieber?
Nein, überhaupt kein Lampenfieber. Und ich hatte auch keine Mühe. Ich habe noch Aufnahmen von älteren Konzerten und dann sieht man, also Filmaufnahmen, und dann sieht man, dass ich durch die Tür immer reinkomme und wie ein in unendlich getrieben und schnell mit Riesenschritten auf diesen Flügel zulaufe, so als ob er irgendwie die rettende Insel sei. Also bloß nicht langsam gehen, sich nicht umschauen und nicht das Publikum bemerken. Also nicht ins Publikum schauen. Das hat mich mal so verblüfft, als ich Wladimir Horowitz sah. Wladimir Horowitz kam durch die Garderobentür raus und ging auf den Flügel zu und schaute den Flügel gar nicht an, sondern schaute unentwegt ins Publikum, ob er da irgendjemand Bekannten entdeckt. Und als er ihn entdeckt hatte, winkte er mit dem kleinen Händchen dem Bekannten zu, bevor er sich an den Flügel setzte, nicht auf die Tastatur schaute, sondern wieder runter zum Publikum schaute, grinste, lachte, Kontakt mit dem Publikum aufnahm und dann zu spielen begann. Das wäre also für mich die Horrorvision eines Auftritts gewesen, sondern ich durfte das Publikum nicht bemerken, rannte also auf den Flügel zu, setzte mich hin und spielte. Ja, also keine Sekunde Pause, und sobald ich zu spielen begann, wurde ich unendlich ruhig und hatte das Gefühl, ich bin zu Hause an meinem Klavier und ich bin allein mit diesem Riesending. Und da konnte mir eigentlich nichts mehr passieren. Das viel Schlimmere war dann wieder das Aufstehen und wieder rausgehen. Und am allerschlimmsten war das Verbeugen. Ich habe mich nicht gern verbeugt. Das fand ich immer ganz unangenehm. Ich weiß auch nicht, ich fand das eine total sinnlose Geste, sich zu verbeugen. Warum verbeugt man sich? Aufstehen, mal kurz einen Diener machen, einen kleinen, kurzen und dann raus, nichts wie raus. Und das war so meine Haltung. Also es gab sozusagen nur den Intensitätsraum des Auftritts, das war mir das Wichtige und in dem konnte mich niemand stören. Und alles, was drumherum war, störte mich ungemein. Also das hätte mich sofort herausgebracht, mit Händchen zu winken oder bestimmte Leute im Publikum zu grüßen. Wenn ich allein gewusst hätte, sie sitzen da unten in Reihe 3, hätte ich schon gar nicht mehr gut spielen können.
Wie sah so ein Programm aus, was Sie gespielt haben, zum Beispiel?
Ja, das war auch interessant. Ich habe natürlich am Anfang mit den klassischen Programmen begonnen, die man damals so nach der Methode, also man fängt mit etwas Einfachem, aber technisch Gutem an, dass die Finger warm werden und man sich an das Instrument beim Auftritt gewöhnt. Klassischerweise Scarlatti-Sonaten. Man begann mit Scarlatti-Sonaten, das war musikalisch für den Hörer nicht zu anspruchsvoll am Anfang eines Konzertes. Und es waren sehr schöne, kleine Stücke, kurze Stücke, in denen man so drei hintereinander spielte. Dann kam ja die leichte Steigerung, ja, jetzt kam die Sonate. Also eine Beethoven-Sonate oder eine Mozart-Sonate oder zwei. Dann kam die Pause und nach der Pause kamen die virtuosen Sachen. Ja, also die großen Schumann oder Chopin oder einfach große, freiere, romantische Stücke. Und dann kam das, was ich eigentlich sehr, sehr mochte, die Zugabe. Also ich mochte unendlich Zugaben. Ich stand aber natürlich nicht auf zwischen den Zugaben aus meiner Publikumsangst heraus, sondern blieb immer sitzen. Und wenn ich den Beifall hörte, schaute ich nur mal ganz kurz so zur Seite, so als wenn ich mich bedanken würde, und fing gleich wieder mit der nächsten Zugabe an. Also das war von der Performance, würde man heute sagen, vollkommen falsch und daneben, nicht? Man muss ja wieder rausgehen, damit sich der Beifall steigern kann. Dann kommt man wieder rein, dann muss ich noch und so weiter. Das machte ich alles nicht, sondern wenn ich Zugaben spielte, spielte ich 3 oder 4 Zugaben und die alle hintereinander. Das war das Übliche, aber ich habe das dann später doch, je älter ich wurde, völlig durchbrochen, des sukzessiven schweren Aufbaus und des sukzessiven Gangs durch die Jahrhunderte, das gefiel mir nicht mehr. Und ich hatte dann sogar Programme mir zurechtgelegt, das war dann ganz gegen den Willen von meinen Lehrern, die nicht mehr ganze Stücke vortrugen. Also zum Beispiel nur aus einer Sonate einen bestimmten Satz herauslösten und diesen Satz dann konfrontierten mit einem anderen Stück, ebenfalls nur einem dritten Satz aus einer anderen Komposition. Das hieß, ich zerlegte die Kompositionen und wollte dadurch bestimmte Ähnlichkeiten oder bestimmte Spannungen zwischen Stücken und Verwandtschaften zwischen Stücken herstellen, die man sonst so nicht hört. Also hätte ich die Sonate ganz von A bis Z, von Satz 1 bis 4 gespielt, dann hätte man zwischendurch mal diesen dritten Satz zu hören bekommen, wäre aber dann nicht auf die Idee gekommen, dass dieser dritte Satz in einer enormen Nähe dann steht, was weiß ich, zu einem Satz von Prokofjew. Ja. Das wollte ich machen. Also ich wollte sozusagen Verwandtschaften zwischen Stücken herstellen und isolierte dadurch Sätze und auch Teile von Stücken. Und es gab dafür einen großen Lehrer, das war Ezra Pound. Es gibt ein kleines Buch von Ezra Pound, ABC des Lesens heißt es, glaube ich, in dem er schrieb über revolutionäre Konzertprogramme. Und Konzertprogramme, die er zusammen mit seiner Frau, die eine sehr gute Geigerin war, in Venedig und an anderen Orten aufgeführt hatte. Und da hatte ich das gelernt sozusagen, also dass man mal mit Stravinsky, mit einem Ausschnitt aus einem Stravinsky-Ballett beginnen kann in einer Bearbeitung und dann plötzlich eine kleine Sache von Bach spielt und dann eine und so weiter. Und das habe ich dann auch gehört. Das leuchtete mir ungemein ein, die verrücktesten Konzertprogramme zu machen, um Zuhörern ganz ungewöhnliche Wege durch die Jahrhunderte und Verbindungen über die Jahrhunderte hinweg zu zeigen. Und das ist auch besser angekommen als je diese alten Traditionsprogramme. Das habe ich immer wieder erlebt, dass Menschen sagen, das ist ja so interessant, was wir plötzlich hören. Übrigens wurden auch viele dadurch sehr schnell zur modernen Musik geführt. Ja, also das war ja auch immer so eine schreckliche Sache, dass man dann auch immer moderne Musik dann ans Ende stellte, um zumindest mal moderne Musik zu machen. Und warum dann nur, um sie zu spielen? Das ist eigentlich auch nicht richtig, sondern man muss dann zeigen, was sie verbindet mit, wo die Traditionslinien liegen und worauf sie antwortet und was sie in revolutionärer Weise weiterführt. Und wenn man das dann einpasst, moderne Musik in alte und sehr genau für den Zuhörer arbeitet, dann verstehen auch viele, was die moderne Musik in bestimmten Momenten macht und wie sie funktioniert.
Wie weit sind Sie da gegangen im 20. Jahrhundert?
Also als ich angefangen habe, habe ich natürlich noch mit Komponisten angefangen, wie Bernd Alois Zimmermann und natürlich mit den Kompositionen der klassischen Wiener Schule, mit Webern, und habe viele dieser Dinge, die damals im Adorno-Kreis diskutiert wurden in Frankfurt, also theoretisch diskutiert wurden, dann auch gespielt und vorgestellt. Und später bin ich bis ganz weit in die Gegenwart gegangen, also bis Riem, und habe Stücke gespielt, die immer gerade aktuell auch entstanden waren und von denen ich dachte, das kann man jetzt alles zeigen und den kann man auch räubern, ja, also in den Stücken selbst nach Traditionslinien schauen.
Bei Riem liegt das ja eigentlich
absolut
auch fast nahe.
Ja, ja, oder ganz großartig.
Ja, 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 klar.
Ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich habe eben viel, viel von ihm gehört und ich bewundere seine Arbeiten ganz außerordentlich.
Und spielen Sie zurzeit auch Klavier?
Ja, ich spiele eigentlich täglich Klavier. Ja. Also nicht jetzt, um aufzutreten, aber das geht nicht, dass man am Tag nicht Klavier spielt. Das würde ich nicht, wenn ich das irgendwie kann, von der Zeit her, mache ich es also auf jeden Fall im Laufe des Vormittags eine Zeit lang oder sonst auch spät am Abend. Also allein schon, um mir die Freude zu machen, was zu hören. Und es ist jetzt weniger ein Üben als ein Durchschauen von Stücken, die ich vielleicht lange nicht mehr gehört habe. Also ich spiele nicht immer dasselbe, sondern eigentlich immer was anderes. Und auch neue Sachen schaue ich mir an und spiele mir eigentlich eher in unbeholfener Weise selbst was vor, damit ich die Stücke besser kennenlerne.
So also auch neue Stücke, neues Repertoire.
Übrigens auch, ich weiß inzwischen, was ich hätte werden können, wenn ich weitergemacht hätte in diesem Alter von 20, 21. Ich war ja vollkommen außerhalb jeder Berührung mit der sogenannten Popmusik oder mit dem Jazz. Ja. Das gab es für mich nicht. Jazz hätte ja nahegelegen, das zu hören. Habe ich aber nicht. Also das war vollkommen klar, auch von den Lehrern und vom Unterricht her, ein Pianist, der im klassischen Bereich ausgebildet wird, der hört nichts anderes, der hört immer nur Klassik und spielt es auch. Und zwar auch deshalb, weil das andere ihn nur versaut. Ja, das war so der Gedankengang. Und zwar versaut in dem Sinne, er wird dann anders spielen, er bekommt einen anderen Anschlag, wenn er Jazz spielt, er ist nicht mehr so genau, er hört nicht mehr hin. Ja, also diese ganzen Vorurteile, völliger Unsinn. Aber das lag damals wie ein Bann auf meinem Üben. Und die Popmusik, das brauchte man mir gar nicht beizubringen, das hörte ich nicht. Das war vollkommen ausgeschlossen. Ja, auch eine verrückte Sache, ja, dass man also die ganze Entwicklung der Musik, die fast alle Menschen laufend hören, nicht mitbekommt, weil man unendlich vergrübelt da sitzt und über Rachmaninow nachdenkt. Ja. Beides tut mir heute unendlich leid. Und das empfinde ich wirklich als einen ganz großen Mangel, diese Entwicklung nicht mitbekommen zu haben, und man kann sie nicht mehr nachholen. Aber ich habe in letzter Zeit, vor allem so in dem letzten Jahrzehnt, eine unglaubliche Nähe zum Jazz, gerade zum Jazz entwickelt. Und denke mir heute, dass wenn ich früher mit dem Jazz klavierspielend zu tun gehabt hätte, dass das etwas hätte sein können, wo ich dann weitergemacht hätte. Ja, weil ich ja also beim Jazz, wie er jetzt gespielt wird, doch etwas ganz anderes sehe als das, was der alte Jazz so bedeutete. Da sind wir ja weit weg von. Die großen Jazzpianisten jetzt, die sind ja alle zweigliedrig, die spielen alle Klassik, Pop, die sind eigentlich die Leute, die die Musikrichtungen, die Vielfalt der gegenwärtigen Musikrichtungen am besten kennen. Also die jungen, guten Jazzpianisten kennen alles, ja, die räubern da und dort, und die sind so wunderbar in die gesamte Breite der musikalischen Spektren von der Popmusik zum Reggae und Gott weiß was integriert, dass ich sehe, die leben aus der ganzen Breite der Musik, nicht? Und ich bin aber selber als junger Mensch in den 50ern nicht mit der ganzen Breite der Musik aufgewachsen, sondern mit den gepflegten Rabatten der klassischen Musik. Ja, an denen sind wir entlang gelaufen und haben gesagt, oh, was für ein schönes Blümchen blüht dort hinten, und das müssen wir jetzt kultivieren. Die 50er Jahre hatten die Postmoderne noch vor sich, und die Postmoderne, die das ja durchbrochen hat, und vieles, was sie gemacht hat, war ja darin sehr gut, also die Gattungen, die hohe Musik, die ernste Musik und die unterhaltende Musik aufeinander zuzuführen, das waren ja große Bewegungen, das gab es einfach noch nicht, sondern man wusste, wie man sich bei welcher Musik zu benehmen hatte, und es waren verschiedene Publikumsformationen, die diese verschiedenen Musiken hörten. Und das waren Riesengrenzen und Riesenbrüche zwischen diesen ganzen Konventionen. Und die konnte ich als kleiner Junge und später auch nicht aus eigenen Kräften überspringen. Aber jetzt sehe ich das deutlicher, und jetzt weiß ich und merke es auch meinem Spiel an. Sie fragten eben danach, ob ich häufig auch Klavier spiele. Ich merke es meinem Spiel an, dass ich sehr häufig am Klavier sitze und es mir so vorkommt, dass ich improvisierend spiele, so wie vielleicht eher ein Jazzpianist jetzt spielen würde.
Das ist etwas, was Sie auch schon als Kind praktiziert haben.
Sehr viel praktiziert haben. Auch, ja. Ja, sehr gut. Ja. Aber eben mit klassischen Normen. Ja, also das waren dann Stücke, die doch sehr von den Vorbildern ausgingen und dann mit dem Melodienmaterial der klassischen Vorbilder arbeiteten. Aber jetzt ist das so, wenn ich neue Stücke sehe und mir das anschaue, dann ist es eben, wie gesagt, kein richtiges klassisches Üben, sondern ich spiele mit denen. Ja. Also ich entwickle mit denen selbst was weiter und ich improvisiere mit denen.
Nachdem Sie Ihre Sehnenscheinentzündungen hatten, mussten Sie das Klavierspiel erst einmal aufgeben.
Ja, lange Zeit. Ja.
Und haben dann sehr lange überlegt, sagten Sie ja auch eingangs der Sendung schon, was Sie überhaupt machen sollen, können. Und Sie haben dann auch angefangen, Musikwissenschaft zu studieren.
Ja.
Das war in Mainz?
Ja. Dazu muss man sagen, Musikwissenschaft, also ich bin eigentlich am stärksten angeregt worden durch Theodor Adorno. Ich lebte in Mainz und Frankfurt war ja nicht weit weg. Und in den späten 60er Jahren habe ich auch schon an der Frankfurter Hochschule als Schüler üben dürfen. Also ich war nicht eingeschrieben, das war ja zu früh. Ich konnte noch keine Aufnahmeprüfung machen, aber ich habe dort Lehrer gehabt, die mich unterrichtet haben, weil ich einfach schon relativ gut war und die Hochschule gesagt hat, also das ist möglich, ihn schon da jetzt nicht als Studenten zu behandeln natürlich, aber als jemanden, der das irgendwann mal sein wird. Und dann hatte ich dort auch Unterricht und ich kam dadurch sehr viel in Kontakt mit Adorno, also über seine Vorlesungen und über seine Bücher. Ich habe ihn auch persönlich kennengelernt. Und das war eigentlich das, was ich damals unter Musikwissenschaft verstand. Also das, was die Frankfurter Schule an Interesse für die neue, aktuelle Musik präsentierte und das, was besonders Adorno auch in seinen Büchern über Mahler, Beethoven und so weiter am Blicken auf die klassische Musik zeigte. Deswegen war das für mich schon dann ein Schock, als ich die eher traditionellere Musikwissenschaft kennenlernte. Also da habe ich mich sehr gelangweilt. Ja, als es dann losging mit den Harmonieanalysen und so weiter, das gefiel mir eigentlich nicht so und ich habe da auch nie Fuß fassen können, weil ich diese viel freiere und kritischere Form, wie sie Adorno präsentiert hatte, mehr geschätzt hätte. Ich weiß noch genau, ich habe im ersten musikwissenschaftlichen Seminar an der Universität Mainz ein Referat geschrieben, das toll, kühn, ganz adornisch den Titel hatte, Theorie der Operette. Ja, und ich zeigte dort, was an der Operette interessant ist und was sie als Form ausmacht. Also, was sie unterscheidet von der Oper. Aber ich hatte das jetzt nirgendwo gelesen, sondern es war durch kühnes Nachdenken entstanden. Und es hatte auch den ganzen adornischen Duktus des Darstellens. Und diese Arbeit wurde mit einem mangelhaft bewertet, weil sie erstens keinen einzigen Verweis auf Sekundärliteratur hatte. Darauf war ich gerade stolz, dass sie keinen hatte. Und zweitens, weil sie zu wenig zitierte. Also ich war mit der Form völlig aus dem Ruder gekommen. Das galt nicht als wissenschaftliche Arbeit. Das war die Kritik. Das ist keine wissenschaftliche Arbeit, das ist ein Essay. Und dann habe ich mich gerecht an dem zuständigen Professor, indem ich diesen Essay an eine Literaturzeitschrift geschickt habe, die damalige Neue Rundschau, wo dieser Text dann publiziert worden ist, als Theorie der Operette. Und ich bin dann super stolz zurückgekommen und habe ihm das vor die Nase gehalten. Ich sagte, das ist übrigens hier publiziert worden. Und er schaute dann ganz sauer und sagte dann, das sind ja auch keine wissenschaftlichen Zeitschriften, wo Sie da publizieren.
Ja, genau. Ja, nur Feuilleton.
Das passt, wo Sie
Ja, das war Musikwissenschaft.
Das war Musikwissenschaft. Also da habe ich die Flucht dann auch irgendwann ergriffen. Ja.
Sie haben ja dann selbst als Musikkritiker gearbeitet oder Sie haben selbst.
Ja, das ist auch lustig. Ich habe dann Geld verdienen müssen oder wollen auch. Und das war eine schöne Kombination. Also ich hatte zwei große Felder, auf denen ich mich bewegt habe. Das eine war natürlich die Musikkritik. Dann konnte ich also für die Zeitungen in Konzerte gehen und darüber schreiben. Das übrigens sehr stark in diesem adornoschen, sehr schweren Ton, also sehr schwer zu lesen, für den normalen Leser eigentlich fast unverständlichen Ton. Und das bekam ich dann auch immer zu hören. Und die Redakteure sagten, können Sie das nicht ein bisschen einfacher, mal klarer und ein bisschen einfacher? Muss das immer so vollkommen kompliziert? Und die Leser mochten es aber. Also die Leser merkten, dass das seltsam war und eigensinnig. Und eben da nicht nur stand, die erste Violine tat sich durch passables Geigenspiel hervor oder ähnliche Trivialitäten, sondern da war plötzlich irgendein Irrer am Werke, der fragte, ob Schubert mit dem dritten Satz recht habe oder so etwas seiner Sonate. Oder ob er die nicht hätte weglassen sollen, den dritten Satz. Solche tollkühnen Sachen standen dann in den Kritiken drin und das waren echte Fragestellungen. Die Leser mochten das. Die sagten, gut, wir verstehen nicht alles, aber es ist doch immer irgendwas Interessantes. Und es gab dann sogar Leser, die sagten, ich lese eigentlich vor allem ihre Kritiken, weil ich da so viel ins Grübeln gerate. Also ich denke dann einfach mit weiter, ja. Also was habe ich von einer Musikkritik, von einer Konzertkritik eines Konzerts, das ich nicht gehört habe? Das bringt mir ja nichts. Aber bei Ihnen ist es immer so, dass ich dann doch irgendwie ins Weiterdenken gerate. Also das war das eine, die vielen Musikkritiken, die ich geschrieben habe. Und das andere war, dass ich ein großer Filmbegeisterter war. Also ich bin unendlich gerne ins Kino gegangen. Und habe dann in den 60er und 70er Jahren unendlich viele Filme, jede Woche mehrere Filme besprochen, die neu kamen. Das war ja die interessante Phase, die 60er Jahre, also der neue deutsche Film entstand und überhaupt in Europa der Film sich ja völlig neu definierte und Filmkritiken erschienen in Frankreich, wie man sie noch nie gelesen hatte. Ja. Also das waren die sozusagen meine beiden Kritikerambitionen, also gut über Musik zu schreiben und interessant über den Film.
Wodurch unterscheidet sich denn Musikkritik von Literaturkritik?
Literaturkritik habe ich eigentlich erst später und dann auch, glaube ich, nicht immer sehr begeistert betrieben. Ich habe bei Literaturkritik eigentlich immer die Ambition gehabt, Bücher, die mich begeisterten, nochmal vorzustellen und meine Begeisterung kundzutun. Also sie besonders stark in ihrer Neuwertigkeit oder in ihrer einzelnen Errungenschaft zu präsentieren. Also ich erinnere mich zum Beispiel sehr genau, dass ich nach dem Erscheinen von Stan Nadolnys Roman Die Entdeckung der Langsamkeit, den ich für einen unglaublich guten Roman hielt, dem Spiegel geschrieben habe, ich müsse jetzt die Rezension dazu schreiben. Ich hätte das unendlich verstanden, was da vor sich gehe. Und mir der Redakteur dann zurückschrieb, gut, machen Sie es, aber bitte nicht begeistert. Dämpfen Sie ein wenig Ihren Übermut. Ja, also, aber ich habe es natürlich nicht getan, sondern ich habe es dann in der begeisterten Form. Also Literaturkritik hatte für mich immer etwas so diese hymnische, hier ist was ganz Interessantes, Neues und ich möchte, dass das von vielen Lesern gelesen wird. Bei der Musikkritik war es etwas ganz anders. Das war eigentlich eher eine neue Sicht auf klassische Stücke oder dergleichen zu vermitteln. Und einmal zu sagen, was ich denn jetzt, wenn ich sie höre, an Neuem entdecke. Also nicht nur darüber zu schreiben, wie sie interpretiert worden sind, diese Stücke, sondern zugleich auch darüber zu schreiben, warum sie aufführenswert sind, wie ein Konzertprogramm aussieht, ob ein Konzertprogramm mir einleuchtet oder nicht, wie die Präsentation, die Interpretation sich dann verhält zu diesem Programm und so weiter. Also es war viel vielfältiger und in eine ganz andere Richtung.
Also viel weniger Interpretationskritik, als es heute ist.
Ja. Ja.
Wo es immer so, hat er gut oder schlecht gespielt?
Nein, das hat mich nicht so interessiert. Mhm. Ja. Man kann ja insgesamt etwas zum Gestus eines Konzerts sagen und zu dem, was ein Pianist an dem Abend zeigen will und was er anlegen will. Ja, also es ist bei guten Pianisten ja nicht so, dass sie zufällig zu den Stücken kommen, die sie dann vortragen, sondern dass dahinter eine Gesamtkonzeption eines Konzerts steht. Und über die wollte ich dann immer eigentlich sprechen und zeigen, ob sie mir einleuchtet oder was ich von ihr gelernt habe oder nicht. Also ich habe mich sozusagen immer bei der Musikkritik als mitarbeitenden Hörer verstanden, der das Konzert nochmal durchdenkt und sich befragt, hat es mir als Gesamtprogramm imponiert und habe ich da etwas Neues von.
Thank you.
Sie haben 1999 einen Studiengang Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus gegründet. Kulturjournalismus beinhaltet auch Kritik.
Ja.
Das war sicher auch sehr notwendig, nötig.
Ja.
In jener Zeit, das ist wahrscheinlich heute immer noch.
Ja.
Was lehren Sie denn Ihren Studenten oder was müssen die vor allem lernen bei Ihnen?
Ja, es ist also zweierlei. Es ist ganz richtig, was Sie sagen. Es ist also das kreative Schreiben. Das sind ja die traditionellen Gattungen, also das Erzählen und das Gedicht und das szenische Sprechen und Reden. Und das Kulturjournalistische, also das Journalistische, ist so unendlich wichtig, weil man da auch die Basis für dieses Erzählen und für die anderen Gattungen doch sich erarbeiten kann. Ich selbst habe ja auch eigentlich mit dem Journalistischen begonnen dann, also zu veröffentlichen, jedenfalls in der Veröffentlichungsphase, zuerst Kritiken geschrieben, dann später Romane und auch viele journalistische Texte geschrieben, Reisebilder, Reiseessays geschrieben. Und ich fand es immer ganz wichtig, dass sich junge Studierende zunächst einmal darauf konzentrieren, die Welt zu recherchieren und genau kennenzulernen. Also nicht immer nur vom Ich auszugehen und seinen Themen, die man gerade so hat, die man irgendwie umsetzen will in eine größere Präsentation, sondern auch mal und vor allem von den Themen der Welt auszugehen. Ja, also zum Beispiel, wir haben diesen kleinen Ort Hildesheim, in dem wir den Studiengang angesiedelt haben, also hinauszugehen, Menschen zu befragen, die dort leben und wohnen, in einen orientalischen Imbissstand zu gehen, den es dort gibt, der ganz hervorragende Sachen verkauft, und den 60-jährigen Besitzer zu fragen, warum er auf die verrückte Idee gekommen ist, in Hildesheim einen orientalischen Imbissstand. Dahinter steht eine Lebensgeschichte, nicht? Also das zu recherchieren, das umzusetzen in einen Text. Solche Dinge zu lernen, also von Menschen und von Umgebungen zu lernen, indem man sie befragt und dann von den Befragten zu journalistischen Formen kommt. Wobei man dann schon sehr nah auch an den klassischen literarischen Formen dran ist, nicht? Denn wenn ich jetzt diesen orientalischen Imbissstandhändler befrage, bin ich natürlich nahe an einem Text, an einem szenischen Text. Ich sehe einen Mann fast auf der Bühne, der von sich spricht und erzählt und der die Welt von sich aus erläutert. Und zwar unendlich interessant, ja, wie ich es nie hätte erfinden können. Ja. Also das faktische Material ist manchmal wirklich brillant, was einem geboten wird. Und man lässt es einfach links liegen, ja, und hat das Gefühl, man weiß schon alles und man weiß doch nichts. Also das ist doch viel interessanter, so etwas zu machen, als sich gleich in den, was ich immer nenne, den großen Romanwillen zu stürzen. Die jungen Studenten, die bei uns anfangen, die sagen immer eins, wenn sie gefragt werden, was wollen sie schreiben, antworten sie uns einen Roman. Ja? Also alle haben diesen fixe Romanidee. Bloß nicht. Ja? Also so früh hat das gar keinen Sinn, weil eben diese Weite der Welterfahrung fehlt, sondern man muss erstmal durch die ganze Welt durch und viel, viel von anderen hören und lernen und die interessanten Themen überhaupt erst finden im Vergleich zu den Themen, die man selber hat und die natürlich sehr bescheiden sind. Und deswegen diese Verbindung kreatives Schreiben und Kulturjournalismus. Und für mich selbst war es immer, ich nenne das immer den Hemingway-Weg, weil ich lange Zeit und heute immer noch Hemingway außerordentlich bewundert habe. Und Hemingway ist genau diesen Weg gegangen als junger Mann, als Reporter. Er hat immer gleich vor Ort gearbeitet, brillante Reportagen geschrieben. Und von diesen Reportagen dann langsam, das sieht man ganz kontinuierlich dann, die Kurzgeschichte oder die literarische Form entwickelt, auch erst mit der kleinen Geschichte begonnen. Dann kommt der Roman setzt sich zusammen aus mehreren Kurzgeschichten. So geht das am Anfang, also man muss nicht gleich 600 Seiten schaffen. Das leuchtete mir ein als Programm für einen Studiengang. Ja, also nach draußen gehen, beobachten, von der Welt lernen und dann das langsam Erlernte erst umsetzen, verschmelzen mit dem, was man selber weiß und so weitermachen. Aber nicht sich jetzt hinsetzen und über die letzte Party berichten.
Den ganzen Tag verbrachte ich mit kleinen Besorgungen. Ich kaufte Wein und etwas zu essen für die nächsten Tage ein. Dann kümmerte ich mich um die Wohnung. Ich räumte auf und stellte einen Strauß Blumen in die Vase in der Nähe des großen Fensters. Am frühen Abend nahm ich zwei Zeitungen unter den Arm. Ich schloss die Wohnungstür ab und dachte, ab heute Nacht kommst du nicht mehr allein hierher zurück. Es war ein warmer, stiller Sommerabend. Die Straßen waren leer. Die meisten Anwohner waren längst in die Ferien gefahren. Ich brauchte kaum 10 Minuten bis zur Osteria. Ich hatte einen ganz bestimmten Tisch in der Nähe des Eingangs reserviert. Ich öffnete die Tür des Lokals und trat durch den Spalt des dunklen Vorhangs hinein. Einer der Kellner kam auf mich zu, begrüßte mich, deutete auf den Tisch und sagte, »Ist es der Richtige? Wollten Sie genau diesen Tisch?« »Ja«, sagte ich. »Vielen Dank, genau diesen. Ich erwarte noch eine zweite Person. Die Signora kommt in einer halben oder dreiviertel Stunde. Ich habe etwas zu lesen dabei. Bringen Sie mir doch schon die Karte und ein Glas Weißwein.« Ich setzte mich. Ich nahm mit dem Rücken zum Eingang Platz. Ich studierte ausführlich die Karte und komponierte im Stillen ein kleines Menü. Dann schaute ich auf die Uhr. Ich ließ den Kellner kommen, um bereits zu bestellen. Ich sagte, »Bringen Sie jetzt eine Flasche, es ist gleich soweit.« »Sind Sie ganz sicher?« fragte er. »Oder sollen wir nicht lieber warten?« »Nein«, sagte ich, »bringen Sie jetzt den Wein, ich bin ganz sicher.« Er brachte die Flasche, öffnete sie und ließ mich kosten. Er stellte die Flasche in einen Kübel mit Eis. Das Eis klirrte leise. Da hörte ich, wie die Tür des Lokals sich öffnete. Ein schwacher Windzug fuhr durch den Raum, jemand trat ein. Der Kellner bewegte sich eilig zum Eingang. »Buonasera, Signora«, sagte er, »Sie werden bereits erwartet.« Ich hörte ihre Stimme. »Buonasera, vielen Dank.« Sie klang sehr ruhig, vollkommen sicher und war von jener melodisch klingenden Art, die mich schon einmal hatte aufhorchen lassen.
Letzte Frage, Herr Orteil. Was hat der Schriftsteller Orteil vom Musiker Orteil gelernt und umgekehrt?
Also am meisten habe ich gelernt, sprachlich im Text so zu arbeiten, wie ich eigentlich in der Musik gearbeitet habe. Ich habe eben gesagt, also bei Erich Vorneberg habe ich gelernt, wie man Stücke auseinandernimmt und sie erkennt, wie sind sie zusammengesetzt, wie lange dauert eine Phrase, wenn diese Phrase sich wiederholt, hat die dieselbe Länge, muss sie nicht dann kürzer sein, damit sie sich dem Ohr dann anders mitteilt als Wiederholung, als bloße Rekapitulation. Das habe ich also von der Musik gelernt, das habe ich, glaube ich, auf das eigene Schreiben, also im Stilistischen übertragen, dass ich den Satz vor allem höre in musikalischen Phrasen, eine Länge, Kürze, wie lang darf ein Nebensatz sein, wie viel Adjektive verträgt ein Substantiv, dass ich das aber gar nicht mehr kontrollieren muss, sondern ich habe in mir, glaube ich, so eine Art musikalische Pulsmotorik, die die Sätze von sich aus kontrolliert und auf sie aufpasst. Deswegen höre ich sie so deutlich. Also ich höre die Sätze, während ich sie schreibe, fast wie einen musikalischen Ablauf. Und meine Frau hat mir einmal gesagt, weil ich das gar nicht wahrgenommen habe, dass ich oft beim Schreiben brumme wie Glenn Gould. Ja? Und das ist, glaube ich, dieses Musikalische, das ich dauernd höre, was ich schreibe und es oft dann auch immer wieder laut lese. Ja? Also wenn ich zum Beispiel morgens beginne, Texte zu lesen, die ich vom vorigen Tag geschrieben habe, mir sie laut vorlese und sie immer wieder lese, die Sätze in ihrem Ablauf und dann das immer wieder laut lesen, genau höre, wo ich nach meinem Gefühl, und es ist eine reine Gefühlssache, keine Analyse, eine Gefühlssache, wo da die holprigen Stellen sind. Und dieses Ganze, den Text eher musikalisch hören, als ihn so zu planen oder irgendwie so nüchtern zu sehen, hat sich bei mir auch sehr stark auf das Vorlesen von Texten übertragen. Das heißt, wenn ich eine Lesung habe, betrachte ich sie fast heute ganz ähnlich wie einen musikalischen Vortrag früher am Klavier. Ich habe auch dann immer das Gefühl, ich lese den Text jetzt so, wie ich ihn bei seiner Entstehung gehört habe. Und dadurch lese ich, glaube ich, auch sehr stark in Phrasenabläufen und sehr stark auf Hoch- und Tiefstimmungen bezogen, also sehr melodiös, ohne dass ich überhaupt jemals in meinem ganzen Leben eine Lesung geplant hätte oder mich zu Hause hingesetzt und mir den Text vorgelesen hätte. Das mache ich nie. Aber ich gehe hinein und habe das Gefühl, ein bisschen ist es ja doch wie ein Konzert. Ich darf wieder schnell oben auf eine Bühne und darf niemandem zuwinken. Das ist das Gebot. Und wenn ich da oben sitze, und ich sitze übrigens meist auf einem Klavierhocker, das wünsche ich mir immer von den Veranstaltern, weil die so bequem sind und weil es mich auch an früher erinnert, dann bin ich weder nervös noch sonst was, sondern dann kann ich mich hinsetzen und höre meine Texte wie einen musikalischen Zusammenhang. Und dann ist es doch immer unendlich schön, dass ich noch ein bisschen Musik mache. Also durch das Lesen mache ich wirklich Kammermusik. So habe ich das im Gefühl. Das Einzige, was mich, darf ich das noch sagen, was mich irritiert dann hinterher, ist, dass es bei den Konzerten immer unendlich langen Beifall gab für die gebotene Klavierleistung. Und dass es seltsamerweise beim Vorlesen nie auf 10 Minuten mal Beifall hinausläuft. Maximal sind 3 Minuten und ich verstehe nicht, warum. Denn die Leistung des Geschriebenen ist mindestens so und des Vorlesens ist mindestens so groß wie die der Interpretation eines Stücks am Klavier.
Und Sie würden vielleicht da auch eine Zugabe geben?
Absolut, ich bin immer auf Zugaben scharf, aber ich komme nicht dazu.
Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht, zernichten der Heuchler erschienene Macht.
Mit dem Schlusschor aus Mozarts Zauberflöte ist diese Sendung zu Ende gegangen. Gesungen haben Markus Fink als Sarastro und der Rias Kammerchor. René Jacobs leitete die Akademie für Alte Musik. Das war zur Person Hans-Josef Orteil. Der Schriftsteller, Pianist und Hochschullehrer war 2014 bei Lotte Thaler zu Gast. Eine Liste mit den Musiktiteln finden Sie im Internet. Dort können Sie auch diese Sendung nachhören. Sie steht unter swr2.de. Dort einfach durchklicken bis zur Person.